Ja. Alle wach jetzt, oder? Über das Problem der Sünde gesprochen und Gottes Antwort darauf. Und ich denke, Karl hat das gerade hervorragend ausgemalt in dieser Geschichte. Wir haben ein Problem. Das ist unsere Sünde. Und Gottes Antwort ist eigentlich fast überwältigend auf dieses Problem. Die Geschichte hat das für mich persönlich sehr gut ausgemalt. Sie ist fast überwältigend. Die Frage ist, wie geht man dann mit dieser Botschaft weiter um, wenn man die hört? Wie komme ich dann zum Heil? Was ist der Heilsweg? Wann bin ich geheilt? Ich glaube, der Weg ist nicht schwer zu verstehen aus meiner Perspektive. Das Evangelium ist nicht so kompliziert. Das Evangelium ist für jeden verständlich, sollte für jeden verständlich sein. Es ist Gottes Botschaft an jeden. Es ist manchmal schwer zu gehen. Umkehr tut weh oder der Sünde ins Auge zu schauen tut weh. Das schmerzt. Und sich Gott zu unterwerfen tut weh. Aber zu verstehen ist der Weg nicht so schwer. Die Botschaft des Evangeliums ist einfach. Man muss nicht Theologie studieren müssen, um die Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Die muss für jeden verständlich sein. Das ist meine Überzeugung über Gottes, wie er ist und wie er denkt und wie er uns die Botschaft rüberbringt. So wichtig ist natürlich zuerst mal, dass man glaubt. Glaubt an das, was Christus getan hat, was Bernhard letzte Woche ausgemalt hat. Schlag mal mit mir auf in Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich möchte heute auch ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet Umkehr und was bedeutet die Taufe? Was bedeuten diese beiden Dinge im Heilsprozess? Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 37 bis 42. Situation ist die, dass im Grunde genommen die Leute dort die gleiche Botschaft gehört haben wie ihr letzte Woche. Die Botschaft von dem, was Christus getan hat für uns. Und die reagieren. Wir steigen da ein. Als sie das hörten, die Botschaft von Christus, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, und all denen der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch erretten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das war ein Ereignis an dem Tag. 3000 Leute haben sich taufen lassen. Massenleuten standen da und Petrus hält die Predigt über Christus. Er stellt in seiner Predigt Christus ins Zentrum, das, was er getan hat für uns. Gottes Antwort auf unsere Sünde stellt er in den Mittelpunkt. Und es löst was in den Zuhörern aus. Das berührt sie. Das schockiert sie, das erstaunt sie. Was sollen wir machen jetzt? Also es löst, was ist kein, ja schön, das ist tolle Nachricht, okay, der Nächste bitte, wer kann jetzt reden? Es löst was ihnen aus, es trifft sie, heißt es hier. Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus hat eine kurze Antwort, eine sehr einfache Antwort. Kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Eine recht einfache Botschaft. Nichts Kompliziertes. Sehr einfach und der Einfachheit der Botschaft zeigt auch, 3000 Leute lassen sich taufen an diesem Tag. Bekehren sich. Was bedeutet Umkehr? Ich habe die Predigt genannt, zurück zu Gott. Was bedeutet Umkehr? Der Begriff sagt schon Umkehr. Ich drehe mich rum, gehe in eine andere Richtung. Das ist die Hinwendung zu Gott. Die Hinwendung zu seinem Willen. Die Hinwendung zu seinen Vorstellungen. Man möchte, dass wir zusammen jetzt mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen, weil dort wird sehr gut beschrieben, was Umkehr bedeutet. Sehr bildlich ausgedrückt. Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 32. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes, drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Fütterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf, ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel um seinen Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater sagte seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand. Zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her, schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, er lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Es ist gewaltig, was in dieser Stelle steht. Hier wird Gott beschrieben. Und wir Menschen werden hier beschrieben. Der Sohn zieht los in die Freiheit. Gib mir meine Kohle, ich will gehen. Das ist interessant, das ist nicht Gott, das ist nicht seine Kohle, das ist das Geld vom Vater, das Erbteil, das was der Vater erschaffen hat, was sich erarbeitet hat. Der Vater lässt ihn ziehen, völlig frei, so ist Gott, frei. Er lässt uns freie Entscheidungen. Völlig freie Entscheidungen. Er lässt den Sohn ziehen. Keine Vorhaltungen. Keine Ermahnung, weißt du, wohin das führt? Ich gebe dir das nicht. Du kannst damit nicht umgehen. Ich weiß, wo das enden wird. Nix. Er lässt ihn ziehen. Ich bin dankbar, dass Gott uns freie Entscheidungen treffen lässt. Nur das letztendlich kann Liebe produzieren. Freie Entscheidungen. Und der Sohn zieht los und er genießt sein Leben. Dem geht's richtig gut. Der genießt sein Leben. Es macht Spaß. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal eine Predigt gehalten. Sündigen macht im ersten Moment Spaß. In vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen. Er genießt es. Er genießt sein Geld zu verprassen. Er genießt es so, ach Mensch, ich kann machen, was ich will. Ich habe Kohle. Er genießt Sex. Er genießt alles, was das Leben so bietet. Was im ersten Moment Spaß macht. Was im ersten Moment sich frei anfühlt. Und er genießt es. Ihm geht's gut. Und irgendwann kommt ein Moment, die Kohle ist weg. Es kommt eine Hungersnot, es ist nichts mehr da. Da macht er die erste Idee, wie er da rauskommt, sagt, okay, ich will beim Schweinehüter anfangen. Fängt an, bei diesem Schweinehüter fängt er zu arbeiten. Und irgendwann endet er im Trog bei den Schweinen. Sein Leben endet bei den Schweinen. Dort frisst er mit den Schweinen, oder er frisst noch niemals, die Schweine haben was zu futtern und er nicht. Und so langsam kommt er in diesem Moment zur Besinnung. Das Erste, was ihn zur Besinnung treibt, ist erstmal seine Not. Er hat Hunger. Und er fängt an, nachzudenken über sich, über seine Situation. Ehrlich zu werden mit sich selber. Wie geht's mir? Was ist los in meinem Leben? Das, was ich gerade tue, bringt das Segen, bringt das Heil? Ist das gut? Geht's mir gut? Und wir brauchen diese Momente, auch als Jünger Jesu brauchst du diese Momente, wo du ehrlich über dein Leben nachdenkst. Wie geht's mir? Wirklich. Bin ich glücklich? Bin ich erfüllt? Es sind da Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, eigentlich möchte ich nicht so sein, aber schaue ich dir auch ins Auge. Und das macht er hier. Er schaut sich das an. Und dann ist beeindruckend, was er macht. Er trifft eine Entscheidung, zurückzugehen. Das ist beeindruckend, den Schritt, den er hier tut. Ich meine, wie peinlich ist es, zurückzugehen? Wie peinlich? Ich meine, du hast gerade die Kohle von deinem Vater verpasst. Wie peinlich ist es, zurückzugehen zum Vater, wo der alles hat? Und doch geht er diesen Schritt. Er lässt alles liegen, packt seine Sachen, oder er hat ja nichts mehr, und er geht zurück. Und die Haltung, die sie am Vater gegenüber hat, auch beeindruckend. Er hätte auch sagen können, hey Vater, du hättest mich warnen können. Du bist der Vater. Warum hast du mich nicht gewarnt? Warum hast du mich nicht zurückgehalten? Hätte ihm anschuldig machen können, dem Vater. Oder hätte Selbstmitleid. Oh, warum muss mir das so passieren? Warum mir? Ich Armer. So vielen Leuten geht's gut. Andere Leute haben auch Geld gehabt und denen geht's so gut. Denen ist nichts passiert. Oder Entschuldigung. Ach, die Genetik. Ich meine, ich bin halt so. Ich bin halt so. Gott, Mann, Vater, warum hast du mich so gemacht? Ich bin so. Du hättest mich auch anders schaffen können, dass ich sowas nicht mache. Nix, der kommt einfach zum Vater und sagt, hey, ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. Null Erwartung. Er sagt, hey, lass mich dein Tagelöhner sein. Er hat keine Erwartung. Völlig so, hab Mist gebaut und er versucht zu erklären, versucht sich zu entschuldigen, bringt seine ganzen Sachen davor. Man kann sich vorstellen, wie er sich wohl gefühlt hat emotional. Er hatte nichts aufzuweisen, er hatte keine vollen Taschen, er hatte keine guten Ergebnisse, er hatte keine Leistungen, nichts. Aber das Beeindruckende ist, er geht zurück. Er geht zurück, er traut sich zurückzugehen zum Vater. Er traut sich umzukehren. Und dann siehst du den Vater. Keine Vorwürfe, nicht ein einziger Vorwurf. Hab ich dir nicht gesagt? Ich hab's ja kommen sehen. Oder als Tagelöhner, pff, so wie du lebst, meine Tagelöhner sind besser wie du. Nichts. Ich meine, der lässt seinen Sohn gar nicht ausreden. Der Vater, der sagt, hey, offene Arme, ich bin glücklich, dass du zurück bist. Punkt. Die Taschen sind leer, er hat nichts vorzuweisen, außer Elend, außer alles kaputt gemacht. Und der Vater einfach mit offenen Armen und völlig begeistert, meint er, der rennt los, holt das beste Gewand, holt einen Ring, lasst uns ein Fest feiern. Das ist wie Gott ist, Geschwister. Das ist demütigend zu sehen, dass Gott so ist, aber er ist so. Mit offenen Armen. Und ich bin sicher, dass nur deswegen der Sohn es geschafft hat, zurückzugehen. Weil der Vater ihn hat freigehen lassen, freiziehen lassen und er wusste, wie sein Vater war. Dass ihn das bewegt hat, zurückzugehen. Einen kleinen Funken Vertrauen, mein Vater wird mich nicht abstoßen. Der wird mich nicht wegschicken. Zumindest als Tagelöhner kann ich es schaffen. Der wird mich nicht wegstoßen. Und hier wird Gottes Herz beschrieben. Seine Güte, seine Barmherzigkeit. Seine Freude darüber, auch wenn man mit diesen ganzen Paketen kommt, die nichts wert sind, die bösartig sind, die schlecht sind. Wenn man keine Ergebnisse vorweisen kann. Gott will das gar nicht alles hören. Der Vater will das gar nicht alles hören, was da los war. Er weiß es. Schön, dass du zurück bist. Lass es ein Fest sein. Jetzt lebst du wieder. Hier wird Umkehr sehr gut beschrieben. Es ist die Hinwendung zu Gottes Willen. Das Zurückgehen zu Gott. Dinge, die Gott missfallen haben, dass wir uns da wieder zurückwenden, Sünde. Aber auch lernen, das Gute zu tun, das, was Gott gefällt. Auch sich da in den Bereichen hinzuwenden zu Gott. Dein Wille geschehe. Nicht mehr meinem Willen nachzugehen, sondern Gottes Willen nachzugehen. Diesen Schritt zurück zu Gott zu machen. Römer 12, Vers 1 bis 2, ihr braucht nicht aufzuschlagen. Da heißt es, angesichts des Erbarmen Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als ein lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht der Welt an, sondern wandelt euch. Erneuert euer Denken, damit ihr prüfend erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. In diesen beiden Stellen steckt sehr viel drin über die Umkehr. Römer ist ein Brief über Gottes Güte und Gnade. Der Römerbrief ist also hervorragend, wenn du Gnade verstehen möchtest. Es ist kein einfacher Brief, aber was da drin steht, ist die Botschaft, ist die gute Nachricht. Und Paulus über 12 Kapitel, er malt aus, er geht auf die Israeliten ein, er geht auf die Juden ein, er geht auf die Heiden ein. Er diskutiert über Taufe, er diskutiert über, dass wir nicht mehr verdammt sind. Er malt sozusagen 12 Kapitel Gottes Güte aus. Und dann sagt er hier, angesichts des Erbarmens, sondern summa summarum, was ich da gerade alles erklärt habe, in vielen Kapiteln, lebt euer Leben als lebendiges Opfer. Dann sagt er hier, wandelt euer Denken, kehrt um. Die Umkehr beginnt hier. Die beginnt mit dem Umdenken, mit einer neuen Einstellung, mit einem Wandel in der Einstellung. Das ist mein Weg und zurück zu Gottes Weg. Es begeht dich mit vielen Gefühlen. Für manche mit mehr Gefühlen, für manche mit weniger Gefühlen. Es begeht mit einer Einstellungsänderung. Die Einstellung ändere ich hin zu Gottes Willen. Was ist die Motivation zur Einstellungsänderung? Die Güte Gottes. Das Erbarmen Gottes. Das Vertrauen, dass Gott gut ist. Das motiviert zur Umkehr. Römer 1 erklärt es auch. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Und wir kennen das alle. Manchmal ist es so, nicht so leicht zu verstehen zwischen uns und Gott, weil der nicht so gerade anwesend ist. Aber in Beziehungen merken wir das. Wenn wir einen Fehler gemacht haben und wir spüren, der andere liebt uns trotzdem, wenn wir unseren Fehler bekannt haben. Das führt zu einer Umkehr. Das führt zu einem Umdenken im Herzen. Und so ist es vor Gott auch. Na, Umkehr ist auch keine einmalige Aktion. Es beginnt am Anfang, initial, mit der Bekehrung, dass ich entscheide, ab jetzt, ich möchte Gottes Willen tun. In allen Bereichen meines Lebens. Jetzt soll Jesus mein Herr sein, aber es ist auch eine tägliche Aktion. Wir sind Sünder und wir bleiben Sünder. Wir schreiben jeden Tag was auf diese kleinen Gärtchen drauf. Jeden Tag, von morgens bis abends. Nachts oft auch noch. Wir schreiben ständig was drauf auf diese Kärtchen. Luther hat einen sehr interessanten Satz mal gesagt. Vielleicht habe ich ihn schon mal gesagt, ich weiß es nicht. Der alte Adam, der alte Mensch, muss täglich durch Reue und Buße ersäuft werden. Und siehe, das Biest kann schwimmen. Luther hat das schön ausgemalt. Der alte Adam muss täglich durch Reue und Buße ersäuft werden und siehe, das Biest kann schwimmen. Es ist, wie es ist, oder? Jeden Tag spürst du, die Sünde ist ständig da, immer wieder ist sie da. Der alte Adam, der alte Micha kommt immer wieder hoch. Umkehr ist was Tägliches. Wir können täglich zu Gott zurückkehren, wir können stündlich zu Gott zurückkehren. Und Gott steht mit offenen Armen da. Lukas 15 gilt nicht nur initial bei unserer Bekehrung, das gilt immer, das ist Gottes Wesen. Wir können zu ihm zurück und das ist eine Botschaft. Du kannst immer zu ihm zurück. Was ist der nächste Schritt? So, er sagt, hey, kehrt um. Kehrt um. Und dann sagt er, braucht diese 2, Vers 38, kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Das Thema Taufe. Was? Taufe löst viele Diskussionen aus. Habt da jetzt viele Bücher drüber studiert, viele Diskussionen geführt, gerade in der letzten Woche in Zürich noch sehr lange mit dem Bruder über dieses Thema studiert, in der Bibel sind die Bibel reingegangen. Eigentlich ist Taufe gar nicht so kompliziert. Man kann sie sehr kompliziert machen. Gehen wir zusammen in meinen Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 9. Hier wird eigentlich Taufe erklärt. Was passiert in der Taufe? Römer 6, Vers 1 bis 9. Heißt es nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtiger werde? Keineswegs. Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen wir als neue Menschen leben. Wenn wir ihm nämlich gleich geworden sind in seinem Tod, werden wir auch mit ihm in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde bleiben. Wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben auch wir, dass wir mit ihm leben werden. Denn wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ich möchte deutlich sagen, Umkehr und Taufe sind nur Antworten auf Gottes Güte. Es ist kein Werk. Ich muss über nichts erarbeiten. Aber in der Taufe passiert was. Und da passiert was Gewaltiges. Nicht der Taufe wegen, sondern wegen Christus. Da passiert was. Das heißt ja, wir sterben mit Christus. Wir sterben mit Christus. Wir werden ihm gleich im Sterben sozusagen. Und wenn wir rauskommen, stehen wir wieder auf. Wir werden auferweckt wie Christus. Da passiert, da macht Gott was mit uns. Wir machen gar nichts. Deshalb ist es auch kein Werk. Du tust nichts. Aber es ist der Moment, wo du mit Christus in Kontakt kommst. Der Moment, wo der alte Mensch gekreuzigt wird. Wo das alte Leben vorbei ist. Wo der Leib der Sünde, heißt es hier, vernichtet wird. Wir kommen raus und unsere Schuld ist vergeben. Nicht wegen der Taufe, sondern wegen dem, was Christus getan hat. Taufe ist nur der Zeitpunkt. Taufe ist nur der Zeitpunkt. Was mich rettet, ist das, was Christus für mich getan hat. Nicht die Taufe. Es ist der Zeitpunkt. Da gibt es viele theologische Diskussionen drüber. Kürzlich gibt es diese MacArthur-Studienbibel und gibt die Diskussion darüber, ja, das ist doch nur ein Bild. Die Taufe ist nur ein Bild. Wenn du die Taufe als Bild nimmst, wirst du Schwierigkeiten mit vielen Bibelstellen bekommen. Mit sehr vielen Bibelstellen. Du hast Schwierigkeiten. Er sagt hier zum Beispiel, das ist nur ein Bild. Warum er das sagt, weiß ich nicht. Da gibt er keine Erklärung für. Ich sehe hier, wenn ich mal ganz naiv und einfach dranhehe, hier beschreibt Paulus, was in der Taufe passiert. Was in der Taufe geschieht. Sie ist mehr als ein Symbol. Sie ist mehr als ein öffentliches Bekenntnis. In der Taufe passiert was. Ich komme mit dem Blut Christi in Kontakt. Ich sterbe mit Christus und ich werde auferstehen. Und das ist nichts, was ich dazu tue. Gar nichts. Rein gar nichts. Christus tut etwas. Gott tut etwas. Eine Stelle zu lesen, Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 6 bis 16. Hier wird eine Bekehrung beschrieben im Neuen Testament. Und zwar die Bekehrung von Paulus. Aber Paulus erzählt sie selbst. Als ich unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden, hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antworte, wer bist du, Herr? Er sagt zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sehen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, aber der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Interessant, die gleiche Reaktion. Er ist mit Christus in Kontakt gekommen, hat die gleiche Reaktion. Was soll ich tun? Der Herr antwortet, steh auf, geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was du nach Gottes Willen tun sollst. Da ich aber vom Glanz jenes Lichts geblendet war, sodass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden dort im guten Ruf stand, der kam zu mir, trat vor mich und sagte, Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich sehen. Er sagte, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Du sollst vor allen Menschen ein Zeuge sein für das, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Die Grund der Rettung ist nicht die Taufe, sondern Christus. Christus, der gestorben ist. Aber es passiert in der Taufe. Es passiert in der Taufe. Alle anderen Erklärungen passen nicht zusammen. Du musst anfangen, wild zu interpretieren. Kolosser 2, Vers 12 bis 15 wird auch sehr schön erklärt. Mit Christus wurdet in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Wir wurden mit Christus in der Taufe begraben. Hier ist ganz wichtig, hier kommt der Aspekt des Glaubens. Und durch den Glauben werden wir wieder auferweckt. Ohne Glauben ist eine Taufe unsinnig. Sie macht keinen Sinn. Ihr müsst glauben an das, was Christus für mich getan hat. Er ist der Grund meines Heils. Sein Werk am Kreuz. Christus ist der Grund unserer Rettung. Er allein. Vertrauen auf das, was Christus am Kreuz für uns bezahlt hat. Aber Gott sagt auch, hey, ich möchte, dass ihr umkehrt und dass ihr euch taufen lasst. Und die Bibel ist für meine Begriffe sehr klar darüber, dass in der Taufe dann unsere Schuld abgewaschen wird, wegen Christus und nicht wegen der Taufe. Und ich glaube auch, dass Umkehr und Taufe in den meisten Fällen zusammenfallen sollten. Man sollte mit der Taufe nicht warten. Ich denke, da haben wir unsere Vergangenheit öfters, nach meiner Auffassung, nicht richtig gehandelt. Zu warten, dass es am Sonntag macht, dass alle ermutigt werden oder in Paris oder sonstiges. Ich würde das heute nicht mehr tun. Wenn jemand sich bekehrt hat, soll er getauft werden. Es geht um, dass er mit Christus ins Reine kommt. Und das sieht man auch in den meisten Fällen im Neuen Testament, dass das zusammengefallen ist, Umkehr und Taufe. Und das Ganze zusammen ist auch letztendlich der Heilsprozess. Ohne Umkehr nützt dir die Taufe auch nichts. Ohne Glauben nützt dir die Taufe auch nichts. Aber Umkehr alleine ohne die Taufe nützt auch nichts. Ich habe die Tage gehört, dass es jetzt gerade diese Christveranstaltung, die ich grundsätzlich sehr gut finde. Ich finde es gut, wenn Christus gepredigt wird. Finde ich klasse, wenn über Christus geredet wird. Wenn Christus ins Zentrum gestellt wird, finde ich sehr gut. Was ich nicht gut finde, dass man am Schluss sagt, okay, wer jetzt Jünger Jesu werden will, der soll nach vorne kommen, Christus ins Herz beten und dann ist er Jünger Jesu. Das steht nicht in der Schrift. Das ist nicht okay. Das ist im Wort Gottes so nicht zu finden. Und ich weiß, es ist ein Ring mit diesem ganzen Thema. Aber für mich ist es gar nicht so sehr, aber für mich ist es mehr eine Sache von, warum gehen wir Menschen her und machen was anderes, als Gott es möchte? Warum machen wir das? Kindertaufe gab es in der Urgemeinde nicht. Die ist später eingeführt worden und der Grund für diese Einführung war letztendlich die Lehre über die Erbsünde. Dass man so eine Erbsünde hat und man muss getauft werden. Das ist sehr interessant. Die katholische Kirche glaubt an die Heilsnotwendigkeit der Taufe. Sie glaubt an die Heilsnotwendigkeit der Taufe. Sie glaubt, dass in der Taufe die Sünden vergeben werden. Und richtig tun sie es so, meiner Überzeugung nach. Es gibt viele, die das glauben. Ich glaube, an die Kindertaufe, da werde ich gleich noch einen Satz zu sagen. Aber sie ist eingeführt worden, weil man glaubt, okay, ein Kind hat Erbsünde, sozusagen, es ist schon von Christus getrennt in dem Moment, wo es geboren wird. Es muss getauft werden, um zu Christus gekommen. So ist eigentlich die Kindertaufe entstanden. Aber sie lässt sich mit der Schrift nicht belegen. Nicht ein einziges Kind ist in der Schrift getauft. Es gibt das Beispiel, der ganze Hausstand wurde getauft. Da steht nichts von einem Kind. Ich kann das nicht reinholen, weil es ist unlogisch, ein Kind zu taufen. Das macht keinen Sinn. Um getauft zu werden, muss ich verstehen, was Christus für mich getan hat. Um umzukehren. Wie kann ein Kind umkehren? Das weiß doch gar nicht, was Sünde ist. Und vor allen Dingen, es kann nicht glauben. Und es kann nicht stellvertretend für mich den Glauben jemand übernehmen. Das ist biblisch nicht nachvollziehbar. Und ich habe letzte Woche mit einem Bruder sehr intensiv über dieses Thema diskutiert und gesprochen und wir haben gerungen mit der Schrift und gelesen und studiert. Für mich ist letztendlich eine Sache, weil ich hab zum Beispiel selber an die Kindertaufe geglaubt. Für mich war das ganz klar, meine Eltern haben das im richtigen Herzen gemacht und für mich war klar, ich bin gerettet sozusagen. Die Taufe ist vor Gott gültig, sie ist richtig sozusagen. Mit der Schrift habe ich dann gelesen, das war mir so klar, weil man, nee, das ist ja Kappes, das kann gar nicht sein. Und dann war es für mich auch kein großes Ding zu sagen, okay, danke Gott, dass du es mir zeigst. Dann lasse ich mich halt taufen. Taufen nach deinem Willen, wie du dir das vorstellst. Und die Frage ist das kleinlich von Gott? Muss man da jetzt, oder sind wir Menschen da kleinlich, wenn wir da drauf Wert legen oder darauf schauen? Ich glaube, das hat wenig was mit kleinlich zu tun. Oder wir denken, das ist kleinlich. Das hat nichts mit kleinlich zu tun. Ich glaube, es hat was mit Respekt Gott gegenüber zu tun. Wenn ich mir vorstelle, dass er mir anbietet, er sagt, Mensch, trotz wie ich bin, sagt er, hey Micha, weißt du was, ich mag dich und ich möchte dich retten. Da kann ich doch als Mädchen hergehen und sagen, Moment mal, halt, stopp. Hey, finde ich cool, dass du mich rettest, aber ich habe einen Vorschlag, wie du es zu machen hast. Das geht nicht. Warum nehmen wir es nicht einfach so, wie es da steht? Warum machen wir es nicht einfach so? Warum fällt uns das so schwer? Es sind viele Traditionen, die über die Jahre entstanden sind. Aber bei allen Traditionen, ich glaube, unser Herz muss immer wieder sein, mich korrigieren zu lassen von Gott. Und wenn es der Heilsweg ist. Wir haben über die letzten Jahre uns viel korrigieren lassen müssen. In sehr schmerzhaften Bereichen. Das war gut so. Das war richtig so. Und wir haben uns teilweise lange gegen wehrt, gegen einige Dinge, die von außen uns herangetragen wurden. Das ist nicht, was Gottes Willen entspricht. Und das schmeckt nicht, das zuzugeben. Das tut weh. Vielleicht zerreißt es Dinge, auf die man aufgebaut hat. Aber egal, was es ist. Was es heißt, Jesus als Herrn zu nehmen, heißt es bis zum Ende zu sagen, okay Gott, was du mir zeigst, I'm gonna do it. Ich mach's. Und wenn es eine Korrektur im Heilsweg ist. Das sollte man eigentlich sagen, nicht nein, das kann nicht sein, sondern danke. Danke Gott. Danke Gott. Und Gott ist, du siehst, in den manchen Bereichen ist Gott, in Anführungsstrichen, ich sag klein, ich mag das Wort eigentlich nicht gerne benutzen, im Alten Testament die Situation, wo die Bundeslade gefahren wird. Die Ochsen brechen aus. Und einer hebt die Bundeslade, er will sie festhalten. Sein Herz ist gut. Sein Herz will, Mensch, wir können doch nicht die Bundeslade auf den Boden fallen lassen. Sein Herz ist so gut, so reine Motivation, so tolle Motivation. Und auf der Stelle stirbt er. Zack, Gott nimmt ihm das Leben. Auf der Stelle. Und David ist verwirrt. David ist, der kann damit gar nicht umgehen. Der versteht nicht, dass er, hey, Moment mal, der hat das doch im guten Herzen getan. Gott ringt, David Dick ringt damit. Aber die Frage ist nicht, ob er das im guten Herzen getan hat. Gott hat 400 Jahre vorher gesagt, ich möchte es nicht, dass jemand das anpasst, die Bundeslade. Und finito. Es hat was mit Respekt Gott gegenüber zu tun. Mit dem Vertrauen dem gegenüber, was Gott sagt. Damit hat es was zu tun. Mit Gottes Willen hat es zu tun. Und ich merke, ich habe da einen gesunden Respekt vor, also eine gesunde Angst vor Gott. Es wäre leicht zu sagen, hey, pff, was soll's? Alle haben doch gute Herzen, passt schon. Aber da habe ich einen großen Respekt vor, persönlich. Da habe ich sogar Angst vor, das zu tun. Weil ich das aus der Schrift, aus den Bibelstellen nicht anders ersehen kann, als dass in der Taufe die Sünde vergeben wird. Bei aller Liebe, allem Respekt. Ich habe schon viel studiert, viel diskutiert und ich bin bereit, mich davon überzeugen lassen, dass es anders ist. Bin ich, das kann ich vom Herzen sagen. Dazu bin ich bereit. Aber ich sehe es nicht anders momentan. Ich sehe es nicht anders. Und wir brauchen halt immer wieder die Bereitschaft, uns zu öffnen und sagen, hey Gott, egal wo du mich korrigieren möchtest, korrigier mich. Das ist Herz eines Jünger Jesu. Das ist ein kontroverses Thema, aber die Frage ist auch, wenn... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es unsinnig war, früher zu diskutieren darüber, sich, okay, bist du überzeugt, dass deine Eltern oder Großeltern, die gestorben sind, nicht bei Gott sind? Haben wir einander gefragt? Und wir haben erwartet irgendwo, dass diese Überzeugung kam. Und ich glaube, das ist unsinnig, sich darüber Gedanken zu machen. Gott ist Richter, nicht wir. Gott kennt die Herzen, nicht wir. Ich kenne sie nicht. Ich kann nicht das Herz von jemandem an. Ich kann sagen, das ist meine biblische Überzeugung, die ist, die ich lehre. Und nichts anderes werde ich lehren. Aber ich kann nicht über die Jahrhunderte zurückgehen und gucken, ja, wo steht der jetzt vor Gott? Wo steht der? Das ist Gottes Sache. Und er kann in die Herzen reinschauen und er richtet gerecht. Er wird mit jedem gerecht umgehen. Wenn es mit der Taufe nicht verstanden aus irgendeinem Grund, er weiß, er dealt mit den Leuten. Da brauche ich nicht keinen Kopf drüber zu machen. Da brauche ich nicht drüber zu schmerzen und drüber nachzusehen. Und das ist auch oft ein Grund, warum man die Tauflehre verwirft, weil man damit nicht umgehen kann. Aber es liegt in Gottes Hand, damit umzugehen. Aber es ist meine Aufgabe, meine Aufforderung ist, das Evangelium zu predigen. Und dazu gehört auch der Heilsweg und dazu gehört auch Umkehr und Taufe. Und den zu lehren. Wie jemand damit umgeht, es ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich es nicht wusste, ob ich es weiß, will es aber nicht, weil ich die Konsequenzen nicht mag. Macht auch einen Unterschied im Herzen. Ich möchte nicht durch alle Stellen über die Kindertaufe gehen, über die Taufe gehen. Meine Überzeugung, der Heilsprozess, die Reaktion auf das, was Christus getan hat, ist Umkehr und die Taufe zur Vergebung unserer Sünden. Und unsere Schuld wird vergeben. Aber das Zentrum ist und bleibt Christus. Ich berufe mich nicht auf meine Taufe, ich berufe mich auf Christus am Kreuz. Und es hieß doch in Paulus, der sehr ausführlich über die Taufe gelehrt hat, der schwärmt von Christus, der predigt über Christus, der redet vom Kreuz, rauf und runter. Ihm will ich gleichgestalten, so wie er will ich werden. Sein Leiden gleichgestaltet. Er ist begeistert von Christus, der stützt sein Herz aufs Kreuz und nicht auf die Taufe. Sie ist nur der Zeitpunkt, der stützt sein Herz aufs Kreuz. Zurück zu Gott. Gott steht mit offenen Armen da und das erstaunt mich immer wieder aufs Neue und es darf und sollte uns auch erstaunen. Dass Gott immer wieder mit offenen Armen da ist, sagt, komm zurück. Kehr um. Komm zu mir. Ich vergebe dir gerne. Ich vergebe dir wirklich gerne. Es hat mich was gekostet, aber ich liebe dich und ich mach's gerne. Und ich feiere ein Fest, wenn du zurückkommst. Vielleicht noch ein Gedanke, kommt mir gerade in den Sinn. Ich glaube, wir sollten mit Respekt miteinander umgehen. Auch mit jemand, der gläubig ist. Respekt mit ihm umgehen. Ich glaube, man kann auch ohne, dass man die Taufe verstanden hat, eine Beziehung zu Gott haben. Und ich kann von vielen lernen, die vielleicht nicht das biblische Verständnis von der Taufe haben, kann ich lernen. Kann ich vieles lernen über Christus. Kann ich vieles lernen über Gott. Aber umgekehrt können diejenigen auch was lernen über die Taufe. Ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit meinem Schwiegervater über die Taufe. Sehr lange, 2 Stunden diskutiert über dieses Thema. Ich respektiere seinen Glauben enorm. Also das ist wirklich ein Vorbild in vielen Bereichen in seinem Glauben. Und dann sind wir an ihren Punkt gekommen, dass wir haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt von anderen Gemeinden und von anderen Lehren. Und das sollten wir auch weiter tun. Wirklich lernbereit sein von anderen. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo andere auch von uns lernen können, was die Heilslehre angeht. Es lehren noch viele andere unter uns diesen Heilsweg. Aber das ist auch ein Bereich, wo andere von uns lernen können. Und wir sollten auch den Freimut haben, zu unseren Überzeugungen zu stehen. Den Mut haben, dazu aufzustehen und zu lehren, was die Schrift sagt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sollen es mit Respekt tun dem anderen gegenüber, mit einer Demut von dem anderen genauso lernen zu wollen. Das öffnet auch Türen für andere, das besser zu verstehen. Wir sind es wenig besser. Aber wir sollen auch den Mut haben, es zu lehren, den Mut haben, für unsere Überzeugungen aufzustehen. Wir müssen es nicht verstecken deswegen, sondern gerade sollten wir aufstehen und es lehren. Zurück zu Gott. Gottes Tür ist gewaltig groß und Gottes Arme sind gewaltig breit. Und das ist, was mich immer wieder demütigt, dass Christus für mich ans Kreuz gegangen ist, dass Christus immer wieder sagt, hey, du kannst mit Zuversicht zurückkommen und ich vergebe dir gerne. Zurück zu Gott. Amen.